Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Literarisch anspruchsvolle Kriminalromane, wie wir sie auch hier im Büchermarkt immer wieder vorstellen, haben es zurzeit schwer, zu ihren Lesern zu finden. Woran das liegt, darüber informiert sie unsere Krimi-Expertin Kirsten Reimers gleich ausführlich. Vorher geht es um eine Frau, die unser Vokabular und unser Denken maßgeblich geprägt hat. Die Begriffe Totalitarismus, Banalität des Bösen und die Pflicht zum Ungehorsam zum Beispiel verdanken wir Hannah Arendt. Sie ist wohl die wichtigste Philosophin des 20. Jahrhunderts. Dabei kehrte sie der Philosophie schon früh den Rücken und widmete sich stattdessen der politischen Theorie. Schuld war der Aufstieg der Nationalsozialisten, der alles, was sie bis dahin über das Leben und die Menschen zu wissen meinte, obsolet machte. Arendt musste einen neuen Weg finden, die Welt zu beschreiben. Der US-Amerikaner Kent Crimstein widmet Hannah Arendt nun eine Graphic Novel. Es ist ziemlich waghalsig, ein so komplexes Leben in 244 Seiten zu pressen. Crimsteins Buch heißt sogar »Die drei Leben der Hannah Arendt«. Crimstein, dessen Cartoons in amerikanischen Magazinen erscheinen und der Kreativdirektor einer Werbeagentur ist, hat sich also ein eigentlich unmögliches Unterfangen vorgenommen. Und zwar, weil ihn eine Frage beschäftigte, die erstmal ein bisschen flapsig klingt.
Warum war Hannah Arendt so verdammt cool?
Das war die Frage, die Ken Crimstein nicht losließ. Am liebsten hätte er die Philosophin zum Dinner getroffen, in Königsberg oder am Romanischen Café in Berlin, an einem der Orte, an denen sie gedacht und geraucht und geredet hatte. Da diese jedoch vom Lauf der Geschichte weggefegt worden sind, entschied er sich, ihr in dem Medium zu begegnen, das er eine Zeitmaschine nennt. Denn in der Graphic Novel ergeben Worte und Bilder mehr als nur die Summe ihrer Zeichen. Sie erzeugen eine direkte sinnliche Anwesenheit. Eine Anwesenheit von verqualmten Räumen, gedrängt voll mit der intellektuellen Crème de la Crème des 20. Jahrhunderts. Mit wenigen Strichen unverkennbar eingefangen. Und in ihrer Mitte Hannah Arendt. Ohne Lächeln, aber immer mit einer Zigarette. Umgeben vom Blitzgewitter der Feuerzeuge ihrer Verehrer. Im Original hat Crimstein jede Figur der Weltgeschichte mit einer Fußnote versehen, sodass Arendts Leben als veritables Who's Who der wichtigsten Denker und Künstler ihrer Zeit erkennbar wird. Und nahezu alle sind jüdisch. In der deutschen Übersetzung sind diese Fußnoten in das Personenverzeichnis am Ende des Buches gerutscht, was hilfreich für den Lesefluss ist. Allerdings geht dadurch das nahezu absurde Ausmaß an Querverbindungen zwischen diesen jungen, erkenntnishungrigen Menschen verloren. Dann brennt der Reichstag und die deutsche Intelligenzia verstreut sich in alle Winde.
Hannah Arendts erstes Leben.
1933 wird Hannah Arendt in der preußischen Staatsbibliothek von der Gestapo verhaftet. Die Zionisten, in deren Auftrag sie ein Pressedossier der antijüdischen Propaganda erstellt hat, schicken ihr einen berühmten Anwalt mit einem Apfelstrudel ins Gefängnis. Und sie setzt alles auf eine Karte und sagt:
Nein.
Sind Sie noch bei Trost? Ich vertrete die beste Anwaltskanzlei in ganz Deutschland.
Nein. Erstens haben Sie schon alles vermasselt und zweitens finde ich mich ganz gut alleine zurecht. Hier haben Sie Ihren Apfelstrudel.
Das Ass in Ihrem Ärmel ist der SS-Offizier, der sich während der Verhöre in Arendt verliebt und sie tatsächlich aus dem Gefängnis frei bekommt. Darauf geht sie nicht mehr nach Hause, sondern flieht sofort mit ihrer Mutter über die grüne Grenze in die Tschechoslowakei.
Hannah Arendts zweites Leben.
Landkarten mit gestrichelten Linien zeigen ihre verschlungenen Wege über Prag nach Paris. Als die Nazis in Frankreich einmarschieren, wird Arendt im Lager Gurs interniert. Wieder gelingt ihr die Flucht. In immer unsichereren Verstecken treffen die deutschen Intellektuellen, die es schaffen zu überleben, aufeinander, bis sie schließlich alle in Lissabon angespült werden, dem letzten Hafen Europas, von dem noch Schiffe nach Amerika gehen. Ken Crimsteins täuschend schlichte Zeichnungen machen die Klaustrophobie eines Europas, aus dem es immer weniger Fluchtwege gibt, nahezu körperlich spürbar. Als Arendt endlich mit ihrem Mann Heinrich Blücher und ihrer Mutter Martha einen Platz an Bord bekommt, trägt sie in ihrem Koffer das letzte Manuskript ihres Freundes Walter Benjamin. Er hat es Hannah übergeben, bevor er sich an einem versperrten spanischen Grenzübergang das Leben nahm. In New York angekommen, kann sie trotzdem die Nachrichten von den industriellen Todeslagern hinter den deutschen Linien nicht glauben, bis sie sie glauben muss.
Die Tradition ist nicht bloß zerbrochen, sie ist zerfallen. Ihr Kopf wurde rasiert, ihre Seele zerschmettert. Ihre ganze Existenz in verschlossene Räume gesperrt und vernichtet. Wie können wir immer noch leben?
Hanna!
Blücher, ich hab dich gebeten, mich nicht zu stören.
Hanna, hier.
Was?
Oben.
Was? Ein Wasserfleck an der Decke über der Couch in der Gestalt von Walter Benjamin? Und du kannst sprechen?
Klar. Also bitte, wenn ein Wasserfleck in der Gestalt von Walter Benjamin mit dir spricht, solltest du vielleicht zuhören.
So akribisch genau Ken Creamsty mit Hannah Arendts historischer Wahrheit umgeht, so große visuelle und poetische Freiheiten nimmt er sich. Der Rauch ihrer omnipräsenten Zigarette schlängelt sich durch die Seiten und der Text schlängelt sich mit ihm. Die Panel lösen sich auf. Historische Figuren wie Kant oder Augustinus kommunizieren mit ihr über die Zeiten hinweg. Er nennt dieses Verfahren ekstatische Wahrheit, ein Begriff, den er bei Hannah Arendt selbst geliehen haben könnte. Und damit schließt sich der Kreis, der mit Hannah Arendts Philosophiestudium in Marburg bei Martin Heidegger angefangen hat. Der Philosoph, mit dem sie eine komplizierte Liebe verband und zu dem sie nie den Kontakt abbrach, obwohl er offen mit den Nazis sympathisierte. Ihr drittes Leben ist die Loslösung von seiner Philosophie.
Hannah, durch unsere Liebe konnten wir die Ersten, die Einzigen sein, die jemals die absolute Wahrheit sehen durften.
Hast du es immer noch nicht begriffen? Die Wahrheit gibt es nicht, nur Wahrheiten. Anstatt zu denken, was immer auf eine Antwort hinausläuft, praktiziere ich das Durchdenken, was neue Fragen aufwirft.
Durch Ken Creamsteins kunstvolle Biografie erhält man nicht nur einen intimen Einblick in die außerordentliche Person Hannah Arendt, sondern man versteht danach auch ihre Philosophie und politische Theorie besser.
Das sagt Mitu Sanyal über Die drei Leben der Hannah Arendt, eine Graphic Novel von Ken Creamstein. Hans Zischler hat den Text aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Das Buch ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Seit vergangenem Jahr gibt es eine Comic-Bestenliste und am Freitag sind die Gewinner 2019 bekannt gegeben worden. Die französische Zeichnerin Catherine Meurice steht mit ihrer Graphic Novel Weites Land aus dem Carlsen Verlag auf Platz 1. Meurice, die den Anschlag auf die satirische Wochenzeitung Charlie Hebdo überlebte, weil sie zu spät zur Redaktionskonferenz kam, kehrt in Weites Land zu ihren Wurzeln zurück. In ihrer Kindheit in der Provinz sucht sie nach dem, was sie stark gemacht hat. Morgen jährt sich das Attentat auf Charlie Hebdo zum 5. Mal und auf der Comic-Bestenliste steht passenderweise auch ein Titel, den man als Denkmal für die bei dem Anschlag Ermordeten lesen kann. Wir waren Charlie von Lüß. Auch eine andere Liste ist vergangene Woche veröffentlicht worden. Es ist die Jahreszeit der Bestenlisten, die der meistverkauften Bücher des Jahres, herausgegeben vom Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. In der Sparte Belletristik Hardcover-Ausgaben sind unter den ersten 20 Titeln 8 aus dem Bereich Krimi oder allgemeiner aus dem Bereich Spannungsliteratur. Sebastian Fitzek steht schon zum zweiten Mal mit einem Thriller auf Platz 1 und auch die anderen Titel stammen von alten Bekannten. Von Simon Beckett, Nele Neuhaus und Donna Leon zum Beispiel. Alles Autorinnen und Autoren, die nicht gerade dafür bekannt sind, dem Genre Kriminalroman neue Impulse zu geben. Die anspruchsvolle und kluge Unterhaltung, die es im Bereich Kriminalliteratur ja auch gibt, die findet sich auf dieser Liste jedenfalls nicht. Und überhaupt wird sie immer weniger sichtbar. Kirsten Reimers ist diesem Phänomen nachgegangen.
Am 27. Dezember wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Krimipreises für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Seit 1985 würdigt die 30-köpfige Jury jährlich je 3 deutschsprachige Originaltitel und 3 Übersetzungen ins Deutsche. Titel, so die Jury, die dem Genre inhaltlich originell und literarisch gekonnt neue Impulse verleihen. Auf den ersten Platz der Kategorie National wurde Berlin Prepper von Johannes Groschupf aus dem Suhrkamp Verlag gewählt. In diesem Roman gerät ein Content Manager einer großen Tageszeitung, der täglich tausende Hasskommentare online moderiert, in den rechten Sumpf. Den ersten Platz in der Kategorie International belegt Die Alte von Anne-Laure Kair, eine Übersetzung aus dem Französischen, erschienen im kleinen unabhängigen Argumentverlag mit der Krimireihe Ariadne. Die titelgebende Hauptfigur versucht, mit Hilfe eines zufällig entdeckten riesigen Cannabisvorrats die Pflegekosten für ihre demente Mutter zu begleichen. In beiden Romanen sucht man gebrochene oder skurrile Ermittler vergebens, denn hier gibt es keine Ermittler, ebenso wenig wie falsche Fährten oder Ähnliches. Vielmehr sind es scharfzüngige und schonungslose Analysen von Gegenwart und Gesellschaft. Sie, wie auch die übrigen mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichneten Romane, zeigen, wie anspruchsvoll und literarisch Kriminalromane sein können und wie breit das Spektrum wirklich guter Krimis ist. Dennoch werden diese Romane nicht auf den Bestsellerlisten landen. Denn die werden dominiert von Massenware, vorhersehbare Schmunzelkrimis, schnell heruntergeschriebene Thriller fernab jeder Realität oder Provence-Krimis nach Schema F besetzen Monat für Monat die vorderen Plätze. Nun ist es gerade bei Literatur nicht ungewöhnlich, dass Qualität sich nicht an Verkaufszahlen niederschlägt, doch besonders beim Kriminalroman klafft die Schere zwischen Qualität und Quantität immer weiter auf. Auf den ersten Blick fällt das gar nicht so auf. Spannungsliteratur ist laut Umfragen schon länger das beliebteste bzw. meist gelesene Genre, besonders bei Frauen. Der Umsatz liegt seit Jahren recht stabil bei rund 25% des gesamten Belletristik-Umsatzes. Zwar gingen die Verkäufe insgesamt zurück, doch betrifft dies die gesamte Belletristik und macht im Umsatz nur wenige Prozentpunkte aus. Schaut man jedoch genauer hin, bietet sich ein anderes Bild. So stellt zum Beispiel Monika Dobler, die Mitinhaberin der Krimi-Buchhandlung Glatteis in München, fest, dass der Umsatz mit Krimis in den letzten Jahren bei ihr zurückgeht. Blockbuster-Krimis von Autorinnen wie Rita Falk, Sebastian Fitzek oder Nele Neuhaus laufen in ihrem Laden so gut wie gar nicht. Zu ihr kommen Kunden, die Kriminalromane jenseits des 0815-Schemas suchen, aber sie kommen immer seltener. Unabhängige Verlage, die anspruchsvolle Krimis veröffentlichen, bestätigen diese Erfahrung. Katharina Picondé von der Hamburger Edition Nautilus sagt:
Im Laufe der letzten 10 Jahre würde ich sagen, so stabile Verkäufe sind eher schwieriger geworden tatsächlich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass selbst eingeführte Autoren, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss mit der Erstauflage als noch vor 10 Jahren.
Anderen Verlagen, wie beispielsweise dem Hamburger Argument Verlag, geht es ähnlich. Auch Thomas Wörtje, Herausgeber von Krimis beim Suhrkamp Verlag, stellt fest, dass es schwieriger geworden ist, komplexe Romane an die Leserinnen und Leser zu bringen. In dieser Situation ist es wenig hilfreich, dass auch in den Medien anspruchsvollere Krimis immer weniger Beachtung finden. So hat zum Beispiel die Stuttgarter Zeitung, die über eine der langlebigsten Krimikolumnen verfügte, vor wenigen Jahren die Krimikritik auf ihre Website ausgelagert und diese dort im vergangenen Jahr ganz aufgegeben. Ebenso ist die langjährige Krimikolumne Krekeler killt von Elmar Krekeler in der Welt eingestellt worden. Auch WDR 2 hat seinen wöchentlichen Krimi-Tipp aus dem Programm genommen. Krimikritik findet in diesen Medien nur noch sporadisch statt. Auch im Büchermarkt des Deutschlandfunks gibt es kein Krimi-Spezial mehr. Einige Medien setzen stärker auf andere Formate. Geradezu symptomatisch ist die Ersetzung des Literaturspiegels durch das Magazin Spiegel Bestseller. Hier werden, wie der Name schon sagt, gegenwärtige und potenzielle Bestseller vorgestellt, und zwar bevorzugt mittels erzählender Formate wie Interviews, Porträts und Reportagen. Und übrigens nicht mehr nur Bücher, sondern auch Filme und Musik. Die kritische Auseinandersetzung weicht so der Unterhaltung und Kriminalromane jenseits der Massenware verschwinden ganz aus dem Blick. Viele dieser Veränderungen sind finanziell oder auch personell bedingt. Mit dem Weggang von Krimikritikerinnen und Kritikern gehen Kennerschaft und Kompetenz verloren. Zudem wird insgesamt der Platz für Literaturkritik in den Medien kleiner, sodass der Rückgang von Besprechungen anspruchsvoller Kriminalromane auch Teil dieser Entwicklung ist. Am Ende steht jedoch, dass Krimis jenseits des Erwartbaren in den Medien immer weniger präsent sind. Zuletzt sorgte die Meldung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für Aufsehen, die Krimi-Bestenliste, eine Empfehlungsliste der 10 besten Kriminalromane eines Monats, die die FAS in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur herausgibt, nicht mehr in der Druckausgabe, sondern nur noch online zu veröffentlichen. Franziska Otto von der Edition Nautilus erklärt:
Was uns die Krimi-Bestenliste tatsächlich immer gebracht hat, sind jetzt nicht in erster Linie sehr gute Verkäufe, sondern vor allem erstmal so eine gewisse Aufmerksamkeit für einen Titel, weil die ja dann auch meistens gleich nach Erscheinen draufstehen im Idealfall und dann eben andere Kritiker und Kritikerinnen darauf aufmerksam werden und sich den Titel anschauen. Oder es gibt eben auch engagierte Buchhändler und Buchhändlerinnen, die diese Liste wirklich vorstellen und die Bücher einkaufen und einen extra Tisch dafür machen.
Ihre Kollegin Katharina Picondé ergänzt:
Das sind immer wieder nur die, die ohnehin schon gut gehen, die in die Sichtweite kommen. Und das ist natürlich für kleinere Verlage, die dann auch mal etwas riskantere Titel machen, die vielleicht so die Genre-Erwartungen nicht unbedingt erfüllen, sondern aktiv damit spielen, dass sowas eben, was weiß ich, wir machen sehr literarische Krimis oder wir machen Krimis, wo dann am Ende sich zumindest die Frage gestellt werden muss, war das eigentlich ein Verbrechen? Solche mehr in die normale Literatur tendierenden Bücher, die sind dann vielleicht einfach auch wirklich nicht mehr zu finden, auch nicht für Leser, die das vielleicht sogar lieber lesen würden.
Dies wird verstärkt durch die Auslistung von Buchtiteln beim Zwischenbuchhändler Libri, einem der großen Barsortimente, die Buchhandlungen bundesweit beliefern. Libri nimmt inzwischen alle Bücher aus seinem Programm, die bestimmte Umsatzzahlen nicht erreichen. Dies hat zur Folge, dass diese Bücher den bestellenden Buchhandlungen als nicht lieferbar angezeigt werden, obwohl diese Titel natürlich sehr wohl verfügbar sind, nur eben nicht bei Libri. Björn Bedey, Mitglied im Sprecherkreis der IG Unabhängige Verlage im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, macht sich deshalb Sorgen, dass gerade unabhängige Verlage auf diese Weise an Sichtbarkeit verlieren. Thorsten Meinecke hingegen, Mitinhaber des Buchladens in der Osterstraße in Hamburg und Krimi-Experte, sieht dies nicht so dramatisch.
Also die Auslistung von Büchern und Nischenprodukten, auch Nischenkrimis oder älteren oder wenig verkauften, wenn auch guten Krimis in den Barsortimenten, sehe ich gar nicht so gefährlich. Also ich habe auch mit Verlegerinnen und Verlegern gesprochen, die sagen, das macht den Kohl nicht fett, das ist nicht so schlimm, weil die 1, 2, 3 Exemplare, die über die Barsortimente im Jahr dann noch verkauft wurden, die tun uns nicht weh, wenn die da jetzt nicht mehr drin sind. Und ich würde eigentlich sowieso erwarten, dass jede seriöse Buchhandlung, ob unabhängig oder nicht, natürlich weiß, dass Bücher, die nicht bei dem Barsortiment mehr gelistet sind, trotzdem noch existieren.
Ihn beunruhigt eher, dass gerade junge Menschen zwischen 20 und 30 immer weniger lesen. Meinecke spricht gar von einer verlorenen Generation für die Literatur und vor allem für den Krimi. Wie Monika Dobler von der Krimi-Buchhandlung Glatteis beobachtet auch er, dass junge Menschen so gut wie gar nicht mehr zu Kriminalromanen greifen. Die Konkurrenz anderer Unterhaltungsmedien sei gerade für den Krimi spürbar geworden, sagt auch Katharina Picondé. Viele gute Serien, die von Streamingdiensten angeboten werden, haben ähnliche Erzählhaltungen und Strukturen wie anspruchsvolle Kriminalromane. Monika Dobler berichtet, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus Buchhandlungen mit einem breiten Publikumsangebot sich kaum für Krimis interessieren und deshalb lediglich die Bestseller in Stapeln bereitstellen. Was es neben diesen noch gibt, sei ihnen oftmals unbekannt. Dabei gibt es Angebote, sich darüber zu informieren. Neben dem Deutschen Krimi-Preis und der Krimi-Bestenliste zum Beispiel das Online-Magazin Crime Mag oder den Krimi-Detektor, eine Online-Presseschau für Kriminalliteratur, die von der Autorin dieses Beitrags zusammengestellt wird. In wirtschaftlich angespannten Zeiten konzentrieren sich Buchhandel, Verlage wie auch Feuilleton verstärkt auf gut verkäufliche Blockbuster-Formate. Dies geht aber zulasten von Vielfalt und Qualität, während doch gerade der Buchmarkt von Bibliodiversität lebt. Bieten alle nur noch das immer Gleiche, gräbt sich die Branche selbst das Wasser ab.
Das sagt Kirsten Reimers. Sie hat sich mit den Schwierigkeiten befasst, denen literarisch anspruchsvolle Krimis auf dem Weg zu Leserinnen und Lesern begegnen. Hier im Programm folgen jetzt die Nachrichten und Forschung aktuell, ein Thema darin, die Folgen der Waldbrände in Australien für die Natur. Und die Kolleginnen und Kollegen von Andruck besprechen heute Abend politische Literatur. Ab 19.15 Uhr stellen sie unter anderem das Buch des Militärbischofs Sigurd Ring vor, das die Frage stellt, können Kriege gerecht sein? Das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.